Ja, der Abraham kennen wir doch schon lange. Also wir gehen wieder ins Alte Testament. Und wir könnten mal einen kleinen Test machen über Abraham. Wer ist der Meinung, der Abraham hat einen Sohn gehabt? Wer ist der Meinung, er hat zwei Söhne gehabt? Wer ist der Meinung, er hat 8 Söhne gehabt? Ich muss sagen, das Richtige ist 3. Der Abraham hat... Abraham hat nämlich nach dem Tod von der Sarah nochmal geheiratet, die Ketura, und hat noch einmal 6 Söhne gehabt. Und die hat er noch zu seinen Lebzeiten, nach 1. Mose 25, ich sage also nicht irgendetwas, nach 1. Mose 25 hat er die noch zu seinen Lebzeiten ausstaffiert mit Geld, mit Vermögen und sie in den Osten geschickt. Ja, das Problem ist das, die Bibel verschweigt nichts. Aber wir, die Leser der Bibel, verschweigen einiges oder wir lesen es nicht. Oder, ja, wir nehmen es einfach nicht wahr. Aber es ist ganz klar, also wenn wir jetzt heute Abrahams Weg mit Gott betrachten, dann schauen wir das im Hinblick an, was hat das zu sagen für mich, für meinen Weg mit Gott. Da können wir ganz vieles lernen. Paulus hat Abraham auch oft zitiert und ich fange mit ihm an. In Römer 4, Vers 17 sagt er, nach dem Schriftwort, ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt, ist er unser aller Vater vor Gott, dem er geglaubt hat, dem Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Abrahams Weg mit Gott können wir jetzt zusammen etwas genauer anschauen. Aber mindestens die Hälfte meiner Predigt wird für mich unsichtbar bleiben, nämlich dein Weg mit Gott. Den kann ich nicht sehen, nur du. Du kannst vielleicht ein wenig den Weg deines Kindes mit Gott sehen, deines Freundes, deines Ehepartners, aber nur ziemlich beschränkt. Und was wir sehen im eigenen Leben vom Weg mit Gott, ist manchmal schön, großartig und manchmal eben nicht. Und ich bin so froh, dass die Bibel so unverfroren offen ist und in der knapp gehaltenen Biografie von Abraham im Alten Testament alles offenlegt, den Glauben und den Unglauben und die Umwege, die kleinen und die großen Wunder, unser Versagen und Gottes Eingreifen. Abraham, jung verheiratet, schon unterwegs im Familienverband seines Vaters, weg vom Stammgebiet im heutigen Irak. Jetzt in der Zwischenstation in Haran, dem heutigen Nordsyrien. Aber noch immer unselbstständig. Es war nicht sein Entscheid gewesen, fortzuziehen. Erst jetzt trifft ihn das Wort Gottes persönlich. Im 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr sprach zu Abraham, zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ohne geht es nicht. In Abrahams Leben, in deinem, in meinem Leben. Der Punkt, die Herkunft, meine Familie, ob fromm oder weltlich, reich oder arm, hilft nicht mehr. Ich muss den Weg mit Gott selber anfangen. Nichts ersetzt diesen Entscheid. Und dann erst geht's los, auch bei Abraham. auf und ab, wie es so ist im Leben. Abraham war nicht allein für die Reise von Haran ins Land Kanaan. Das sind etwa 500 Kilometer. Er hatte eine Frau, er hatte auch einen Neffen, er hatte viele Angestellte, Knechte und Mägde, er hatte viel Vieh, Rinder, Schafe, Ziegen, Esel, Kamele und Abraham hatte Gold und Silber. Schwerer wog, was er nicht hatte, eigene Kinder. Das galt als Fluch, als Strafe Gottes. Dabei hatte er gehört, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ist das jetzt Einbildung, Sturheit? Er und Sarah müssen zusehen, wie ihre Mägde Kinder kriegen. Jetzt gehen Abraham und Sarah das erste Mal unter. Es kommt jetzt noch eine Hungersnot. Sie bekommen es mit der Angst zu tun. Sie sind überall nur geduldet. Abraham bangt um sein Leben. Er entscheidet, dass sich seine schöne Frau in Ägypten als seine Schwester ausgeben soll. Und der Pharao nimmt sie zu sich als seine Frau. Aber der Betrug fliegt auf. Der Pharao schickt die Abraham-Sippe weg, aber unbehelligt, weil ein Gottesschrecken über ihn und seine Leute gekommen ist. Nächster Konflikt, innerfamiliär. So kann es nicht weitergehen. Abrahams Sippe und die seines Neffen müssen sich trennen. Gott nimmt uns nicht die Last ab, Entscheidungen im Leben zu treffen, im Geschäft, in der Familie, in der Gemeinde, im Beruf. Abraham hat hier bereits die Größe, Lot wählen zu lassen, äußerlich gesehen benachteiligt zu werden. Lot wählt die fruchtbare Gegend von Sodom und Gomorra. Abraham bekommt das karge Bergland. Aber jetzt, wo der Streit der Hirten zu Ende ist, in dieser Ruhe hat er wieder eine entscheidende Gottesbegegnung. Ihm wird das ganze Land versprochen. In seinem irdischen Leben wird er einzig das Land kaufen, das als Grab für seine Familie dient. Nächste Herausforderung. Lot, sein Neffe, gerät in einen Krieg, wird entführt mit seiner ganzen Habe. Was geht das Abraham noch an? Zudem ist er trotz 300 Knechten ein Nichts gegen die Feinde. Er hatte aber einige Freunde, auch unter den Einheimischen. Und er hatte Mut und Gottvertrauen. So besiegt er die Feinde und befreit Lots Sippe. Und jetzt kommt eine geheimnisvolle Stelle, die zeigt, auch für dich und mich, worauf es ankommt auf dem Weg mit Gott. Es treten da zwei Könige auf, der König von Sodom, aber da tritt noch ein anderer auf, Melchisedek, der König von Salem, Priester des höchsten Gottes. Er bringt Brot und Wein, ein Vorbild des Abendmahls. Er segnet Abraham. Dieses Dazwischentreten schützt Abraham vor der Versuchung durch den König von Sodom. Er durchschaut den Angriff aus der unsichtbaren Welt, den Versucher, der ihm die ganze Kriegsbeute anbietet. Und Abraham antwortet, keinen Faden, keinen Schuhriemen, nichts von allem, was dir gehört, will ich behalten. Du sollst nicht behaupten können, ich habe Abraham reich gemacht. Nur was meine Leute verzehrt haben und was auf die Männer entfällt, die mit mir gezogen sind, auf Aner, Eschkol und Mamre, das sollen sie als ihren Anteil behalten. Nur dank der Begegnung mit dem König von Salem kann Abraham hier richtig entscheiden. Dies macht ihn erst frei für den Bund mit Gott in Nacht und Stille im Kapitel 15, wo er seine ganze Enttäuschung darüber, dass Sarah und er ja keine Kinder haben, er kann das dort bekennen. Das solltet ihr in Ruhe selber lesen. Aber selbst dieser kostbare Bund mit Gott schließt nicht alle Irrtümer aus. Im Kapitel 16 lesen wir, wie Abraham und Sarah als erfahrenes Ehepaar einem Irrtum unterliegen. Sie wollen Gottes Zusage etwas nachhelfen. Die Magd Hagar, die Ägypterin, soll von Abraham ein Kind bekommen. Es soll als Spross von Abraham und Sarah gelten. Diese scheinbare Abkürzung erweist sich als schmerzhafter Umweg. Schon immer, schon seit dem Paradies, war es die Methode des Feindes, uns Menschen solch schmerzhafte Umwege als Abkürzungen zu verkaufen. Heute wird uns ja auch die Realität von Patchwork-Familien, von den Massenmedien in den schönsten Farben aufgetischt, das alte Familienmodell als veraltet dargestellt. Sarah und Abraham werden sehr schnell von uralten menschlichen Eigenheiten eingeholt, die auch uns wohl oder übel bestimmen, zum Beispiel Angst, Eifersucht, Enttäuschung. Schauen wir etwas genauer hin in diesem Kapitel. Der Kapitel 16, Vers 4. Als Hagar merkte, dass sie schwanger war, verlor ihre Herrin bei ihr an Achtung. Sarah merkt das natürlich. Die Schuld daran schiebt sie auf Abraham. Die Situation läuft aus dem Ruder. Vers 6. Da behandelte Sarah sie so hart, dass ihr Hagar davonlief. Allein in der Wüste ist sie in großer Gefahr. Da liegt jetzt aber für uns heute ein tiefer Trost in dieser verworrenen Geschichte. Gott lässt uns nicht allein auf diesen so schmerzhaften Umwegen, die uns der Feind als Abkürzung verkauft hat. Es heißt in Vers 7, der Engel des Herrn fand Hagar an einer Quelle in der Wüste. Es wird zu einer tiefen Gottesbegegnung für Hagar. Sie sagt dann später im Vers 13, da nannte sie den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roi, Gott, der nach mir schaut. Es sitzen hier sicher Menschen, die solche Erfahrungen aus ihrem Leben bezeugen können. Wir schämen uns aber oft darüber zu erzählen. Wir machen das nur ungern. Es sind nicht glänzende Zeugnisse. Es sind Wege der Umkehr, der Niederlage. Der Engel erspart dir nicht den Satz, geh zurück zu deiner Herrin und ertrag ihre harte Behandlung. Ihr Sohn aber, Ismael, wird zu einem Stammvater der Araber werden. Aber hier im Alten Testament ist der Umweg von Sarah und Abraham noch nicht ausgestanden. Er dauert. Man könnte ungeduldig werden, auf den Wegen mit Gott. Es vergehen wieder 13 Jahre, bis Abraham eine neue, tiefe Begegnung mit Gott hat. Und da wird ihm wieder angekündigt, dass er unterdessen 99, Sarah etwa 10 Jahre jünger, dass sie einen Sohn haben werden. Da ist mir in der Vorbereitung eine Stelle aufgefallen, die ich bisher überlesen habe. Es heißt da im Vers 17, auch Kapitel 17, da fiel Abraham auf sein Gesicht nieder und lachte. Bisher habe ich gewusst, dass Sarah gelacht hat, verborgen am Eingang des Zeltes beim Besuch Gottes, bei den beiden in der Mittagssitze später. Aber eben vorher, auch Abraham hat gelacht. Ein Lachen des Unglaubens, der Enttäuschung, der Resignation. Abraham sagt sogar, ach, ich bin doch zufrieden, wenn Ismael am Leben bleibt. Er hat sich mit dem Umweg abgefunden, aber Gott nicht. Er sagt, nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären. Aber da macht sich dann die Umwegssituation von Abraham und Sarah wieder unangenehm bemerkbar. Man könnte ja meinen, jetzt, wo diese alten Leute durch ein Wunder einen Buben, diesen Isaak, haben, ist doch Ende gut, alles gut. Aber die alte Suppe kocht noch einmal mächtig auf. Kapitel 21, Vers 9. Eines Tages beobachtete Sarah, wie der Sohn, den die Ägypterin Hagar Abraham geboren hatte, umhertollte. Da sagte sie zu Abraham, verstoß diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaak Erbe sein. Dieses Wort verdross Abraham sehr, denn es ging doch um seinen Sohn. Also im heutigen Kontext formuliert, dringender Bedarf nach einer Familientherapie. In der Bibel, auch hier fackelt der Engel des Herrn nicht lange. Er sagt zu Abraham, hör auf alles, was dir Sarah sagt. Keine falschen, auch frommen Versprechen. Der Umweg bleibt ein Umweg mit Konsequenzen. Es heißt dann weiter, am Morgen stand Abraham auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser, übergab beides Hagar, legte es ihr auf die Schulter, übergab ihr das Kind und entließ sie. Trennung, Todesgefahr für die beiden. Hinter dieser Katastrophe, die Gott zulässt, die Trennung wird nicht verhindert, geschieht es in aller Stille das, was wir Menschen nicht können. Er öffnet auch für Hagar und Ismael einen Weg. Der Engel sagt zu ihr, fürchte dich nicht, Gott hat den Knaben dort schreien gehört, der am Verhungern und am Verdursten ist. Dort, wo er liegt, steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner Hand, denn zu einem großen Volk will ich ihn machen. Gottes Barmherzigkeit in der Geschichte Abrahams, in deinem und in meinem Leben. Unzimperlich meinen und deinen Umwegen Abkürzungen gegenüber. Wir tun gut daran, auch einander nichts vorzumachen. Die Lektionen Gottes sind damit im Leben von Abraham und Sarah noch nicht vorbei. Es folgt dann noch der schwerste Gang mit seinem Sohn zum Opfertisch, wo es darum geht, dass endlich ein Mensch, Abraham, ein wenig mindestens Einblick haben könnte in den unendlichen Schmerz Gottes über den Tod seines eigenen Sohnes an unserer Stelle. Ich habe in der jetzt beschriebenen Abraham-Geschichte einiges ausgelassen oder nur gestreift. Die Geschichte Lots mit Sodom und Gomorra, Abrahams Rückfall in Lügen aus Angst den Einheimischen gegenüber, die Geschichte mit dem Kauf der Begräbnisstätte für seine Frau und ihn selbst und einiges mehr. Es tut gut, diese genauen Geschichten selber wieder einmal zu lesen, möglichst in einer neueren Übersetzung oder Übertragung. Heute haben wir im Schwerpunkt den Weg und die Umwege Abrahams und Saras beleuchtet. Möge es uns eine Hilfe sein, mit unseren Wegen und leider auch Umwegen ein bisschen klarer zu sehen und zurechtzukommen. Das sind keine Ruhmestaten in unserem Leben. Solche Dinge schreibt man nicht in seine Bewerbungsunterlagen für eine neue Stelle. Erfahrungen, die man ausradieren möchte oder mindestens verschweigen, zumal die Auswirkungen unserer Umwege oder scheinbaren Abkürzungen real bleiben. Bis heute dauern die Bruderkämpfe im Nahen Osten zwischen Ismael und Isaak an. So ist auch bei uns kaum ein Leben frei von Verletzungen, Irrtümern, Narben. Das könnte uns Angst machen und total blockieren. Aus Angst vor Umwegen, die Irrwege sein könnten, gar keine Schritte mehr tun, stille stehen. Die totale, auch geistliche Blockade. Dann hat der Feind sein Ziel auch erreicht. Ängstliche Gesetzlichkeit oder Verbitterung oder halt die Verhaltensmuster der Gesellschaft, in der man lebt, übernehmen, sich treiben lassen. Weder frommes Ghetto noch Anpassung an die Welt helfen und schützen da. Bei schwierigen Entscheidungen das Gespräch suchen mit einem Menschen, der oder die Erfahrung hat auf dem Weg mit Gott, das kann helfen. Aber nicht den Entscheid aus der Hand geben. Du musst ihn tragen. Den Weg musst du selber gehen. Klage Gott nicht an, dass er nicht deutlicher zu dir spricht. Paulus sagt, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Kaum ein Leben ist frei von Irrtümern. Aber Jesus versteht deine Nöte. Wirf sie auf ihn. Ich schließe mit einem Wort von David. Der musste auch ein paar Umwege machen. David sagt, lasst uns in die Hand des Herrn fallen. Denn seine Barmherzigkeit ist groß.